Also das war ist ein Instrument, das auch Frauen gespielt haben, hast du gesagt, Betül?
Ja.
Und du hast da dich ein bisschen mit dem Osmanischen Reich beschäftigt. Ich habe auch mal gehört, dieser Palast, dass das auch eine Welt für sich war. Also dass es auch nie wie eine Stadt in der Stadt war, dass da ganz viele Menschen gelebt haben, auch in diesem Sultanspalast.
Ja, und es gab eben wirklich viele Möglichkeiten, um sich weiterzubilden, auch im Palast. Vor allem Nähkurse oder
Also es gab quasi sowas wie eine Hauswirtschaftsschule
für die Damen.
Für die Mädels da.
Genau.
Und da hat aber Musik auch dazu gehört. Also Das war nicht nur Stricken, Nähen, Stricken. Da habe ich neulich auch so einen Film gesehen.
Auch geschichtlich wurden sie weitergebildet.
Ah, das heißt, die haben also nicht nur die hauswirtschaftlichen Fähigkeiten erworben, sondern die haben auch noch ein bisschen mehr Bildung bekommen da.
Genau, also es gab auch wirklich Geschichtsunterricht, so was davor alles passiert ist eben und instrumentalisch, also welches jeder hatte die Möglichkeit, ein Instrument zu lernen und natürlich, es gab auch viele Dichter zwischen den Frauen und die eben auch Gedichte geschrieben haben und ja.
Das war also quasi die höhere Bildung da. War das, weißt du, das waren das die Mädchen von den höhergestellten Rängen im Palast? So, oder?
Auch, aber auch draußen, also im Volk gab es auch die Möglichkeit, sich weiterzubilden, also in den Häusern selber.
In den Häusern selber,
genau.
Also dass die zu Hause unterrichtet
genau,
wurden.
Genau, dass Mütter das auch weitergegeben haben.
Okay, also es gab da nicht so Mädchenschulen, wo im Volk auch die Mädchen hingingen und...
Ist mir jetzt nicht bekannt.
Okay.
Habe ich auch nie wirklich recherchiert.
Ja. Okay, ich habe einen Film gesehen, die spielt allerdings vor einigen Jahrzehnten in Marokko. Und da ist es so, dass da gab es so Mädchenschulen, aber die haben da nur Handarbeiten gelernt anscheinend. Ich weiß nicht, inwiefern das alles zutrifft. Das waren Kindheitserinnerungen von einer Marokkanerin, die eigentlich in Belgien aufgewachsen ist und die aber von ihrem Vater nach Marokko gebracht wurde, gegen ihren Willen.
Mhm.
Und sie war dann da, glaube so 2 Jahre bei einer Familie. Und ist dann wieder nach Belgien zurückgekehrt, ist heute Filmemacherin. Und es ist aber ein sehr schöner Film, den sie da gemacht hat. Und das beschreibt so das Leben in Marokko zu der Zeit. Also die genauen Zeitabschnitt habe ich jetzt nicht im Kopf, aber das ist halt schon ein paar Jahrzehnte her.
Mhm.
Und da wird halt gezeigt, dass die Mädchen einfach handarbeitlichen Fähigkeiten erlernen, aber Geschichte oder Musik oder sowas haben die da wohl nicht gelernt. Also das war da wohl im Palast des Sultans ein bisschen anders. Zumindest was die Mädchen der etwas besser gestellten oder höher gestellten betrifft, wenn ich dich richtig verstehe.
Ja.
Weißt du, wer denn da gekocht hat in diesem Palast, wie das da war? Gab es da Köche?
Ja,
oder?
Es gab Chefköche und natürlich, in einem Palast gab es einen Chefkoch und die Helfer.
Mhm.
Und es gab eben die Möglichkeit, die haben auch jedes Mal immer was Neues ausprobiert. Was kann ich dem Sultan heute Abend als Gericht machen eben? Und wurden auch dadurch, glaube ich, wirklich kreativ und haben einiges hinbekommen. Und dadurch sind ja auch diese ganzen Gerichte entstanden.
Ich denke, das ist das, was man dann immer gerne als Hochkultur bezeichnet und wo es dann so aussieht, als ob Leute, die ganz einfach irgendwo im Dschungel leben, als ob die keine Kultur hätten, die haben natürlich eine anders ausgeformte Kultur, weil Menschen sind immer kreativ und erfinden immer gerne. Aber es ist natürlich so, wenn in einem Land so eine Hierarchie entsteht, wo es eine Szene gibt, die ihre Großartigkeit zeigen wollen, auch eben, weil sie eben einen hervorgehobenen Rang haben, dann gibt es auch immer Experten, die speziell dafür angestellt wurden. Es gibt immer Künstler, die großartige Bauten machen. Es gibt Ausstatter, die diese Bauten ausstatten. Es gibt Leute, die wunderbare Kleider erfinden. Es gibt Musiker und es gibt natürlich auch Köche, die nicht nur diesen Herrscher bekochen sollen, sondern natürlich auch die Menschen, die an den Hof kommen, die Diplomaten, die Untertanen, die ganz beeindruckt sind, was für köstliche Speisen es an diesem Hof gibt.
Es gibt ja auch eben, die wachsen ja auch so heran, also die lernen ja auch diese ganzen Fähigkeiten auch. Und in einem so großen Herrschaft sind auch die meisten Leute wirklich so gebildet, und dass die zeigen auch wirklich, was sie drauf haben. Also jetzt auch vom Kochen, also ich denke, überlegt, wenn die das damals alles nicht gemacht hätten, würden wir vielleicht gar nicht so kochen oder würden wir vielleicht eine ganz andere Richtung gehen, vor allem mit Gewürzen spielen und mit denen herumzaubern, wenn man es so nennen kann. Ja. Und zwar können wir ja mal von dem Gericht erzählen, dass
der Sultan war erfreut, gell?
Genau, und zwar Hünkar Beğendi heißt es.
Sag's nochmal.
Hünkar Beğendi, dem Herrscher gefällt's oder dem Sultan gefällt's. Oder er ist entzückt, sagt man auch.
Kannst du die Worte nochmal sagen, weil ich vergesse es sofort wieder. Also, was ist der Herrscher?
Hünkar. Genau, und Beğendi ist gefällt.
Beğendi. Genau, es gefällt ihm.
Beğendi.
Es gefällt ihm, heißt es.
Genau.
Weil manchmal Worte ja nicht so hundertprozentig zu übersetzen sind. Gell? Manchmal ist es so, man hat ein Wort in einer Sprache und man kann es nicht wirklich übersetzen, weil die exakte Bedeutung
gibt es nicht in dem Land. Oder so. Es ist echt so. Es gibt Wörter, die kann ich gar nicht ins Deutsche übersetzen, weil es einfach kein Wort dafür gibt. Also, oder man muss es eben umschreiben. Und wenn man es umschreibt, ist es wiederum nicht dasselbe, was man eigentlich meint.
Ich glaube, mit dem anderen Gericht, aber das nehmen wir nachher, da hat es auch so eine Bedeutung, dass die deutsche Übersetzung nicht so ganz hinhaut.
Genau, ja, da ist es sogar ein bisschen komplexer. Also
ja.
Das ist anders.
Aber hier kann man es ungefähr beschreiben. Also hier kann man es schon korrekt übersetzen.
Doch, das ist korrekt.
Dem Herrscher
ja.
Hat es gefallen.
Genau.
Gut, und was ist das für eine Geschichte, die da dahinter steckt?
Also es gibt diese ganzen Geschichten, kann man sie auch als Fabel bezeichnen vielleicht auch oder als Legende, ich weiß es nicht. Es gibt nämlich immer mehrere Geschichten. Ich habe jetzt recherchiert und beim einen steht es so, beim anderen steht es so, und ich hatte es mal irgendwann anders gelesen, und man weiß nie genau, wie es eigentlich zustande gekommen ist. Aber man sagt jetzt zum Beispiel für den Hünkar Beğendi, dass die Kaiserin aus Frankreich, und zwar die
Die Ehefrau von Napoleon
dem
Dritten, sehe ich hier.
Genau, die ist ins Osmanische Reich damals, und der Sultan war damals Abdulaziz der Erste, und sie wurde eingeladen von ihm, und sie hat sich 10 Tage in Istanbul aufgehalten, und natürlich heißt es muss was Schönes für sie gekocht werden, und da gab es dann richtig Turbel in der Palastküche. Also das war dann in dem Dolmabahçe Sarayı, das ist ein Palast genau am Strand in Istanbul. Und
damals war das wahrscheinlich auch schon so, dass die französische Küche einen gewissen Ruf hatte.
Ja.
Ich glaube, es fing an mit Katharina de' Medici. Ich weiß nicht, ich glaube, die musste einen französischen König heiraten und hat ihren, ich glaube, die war das, hat ihre ihren Eismacher mitgenommen zum Beispiel und hat ganz viel nach Paris gebracht denn und die französische Küche vorangebracht, sodass die wahrscheinlich schon einen gewissen Ruf hatte. Und der Sultan hat sich wahrscheinlich gesagt, so, denen zeige ich es jetzt mal.
Es war ja auch immer so, dass die Menschen gereist sind, um zu gucken, was die anderen überhaupt kochen und auch vielleicht dadurch neue Sachen zu erfinden. Also, das kam ja auch oft vor. Ich weiß nicht, ob der Chefkoch jetzt davor eine Reise gemacht hat oder so. Oder ob sie ihren
Koch mitgenommen hat, damit er mal guckt, was es beim Sultan so alles gibt.
Ja, dazu kommt's. Und zwar hat der Chefkoch, war natürlich richtig aufgeregt, wusste nicht, was er machen soll und was er heute für ein Gericht kochen soll. Und weil auch fast jeden Tag was Neues gekocht wird im Palast, musste man natürlich für die Kaiserin auch was Neues haben.
Kennt nicht Suppe für 3 Tage, nee.
Und das war dann, glaube ich, der 18. Oktober 1869, so vom Zeitraum her. Und der Koch hat natürlich einen Tag davor nicht geschlafen und hat ständig überlegt, was mache ich jetzt. Und dann stand am nächsten Tag in der Küche der Chefkoch von der Kaiserin nebendran.
Und also doch, habe ich ja richtig geahnt.
Beide zusammen haben dann dran gearbeitet, sagt man. Und haben
also tatsächlich eine interkulturelle Zusammenarbeit.
Genau, um die Kaiserin und den Sultan glücklich zu machen, haben sie dann rumprobiert. Und also sie haben dann dieses Gericht aus dieses Auberginenpüree, ich werde es auch gleich nochmal sagen, wie es geht und die ganzen Zutaten, haben sie es dann sozusagen gemacht. Und es wurde dann der Kaiserin und dem Sultan serviert. Und nachdem eben dann beide richtig aufregend in der Küche auf die Antwort gewartet haben, ja, und wie war es denn und was sagen die, kam dann eben der Butler und hat gesagt, der Kaiserin hat es gefallen und der Sultan ist entzückt.
Mhm.
Und ja, so wurde dann Hünkarbeni geboren. Man hat dann gesagt, ja, wir nennen das dann, der Sultan ist entzückt.
Und das wird jetzt auch ganz normal in türkischen Familien gekocht? Ist das jetzt ein besonderes Gericht, das man zu besonderen Anlässen kocht?
Ja, zu besonderen Anlässen. Also man kocht es nicht jeden Tag. Mhm. Okay, jemand, der vielleicht viel Zeit hat oder Hausfrauen, die daheim jeden Tag was anderes kochen, machen das bestimmt öfters, würde ich jetzt mal sagen.
Mhm.
Oder Frauen, die eben viel zu tun haben und arbeiten, eher weniger. Weil ich glaube, ich weiß nicht, ob es so viel Zeit kostet, aber man muss, glaube ich, schon einiges machen dafür.
Ja, es ist ja auch so, dass Frauen, die viel in der Küche stehen, die haben halt auch eine ganz andere Routine.
Genau, und bei denen geht es auch viel schneller dann.
Ja.
Wir am Überlegen, wie wir es euch übersetzen können.
Ja, die Elif hat es, die macht es ja auch immer. Die hat auch immer so ganz schöne Lieder, wo man merkt, boah, da wird irgendwas rübergebracht, und die hat es dann auch immer vorbereitet. Gell? Und ich habe dich jetzt überfallen.
Und gesagt, vorbereitet am Überlegen, wie kann ich es übersetzen.
Was singt denn der da?
Er sagt eben zu ihr, also natürlich singt es ein Mann und sagt zu einer Frau, das Lied heißt natürlich Deniz Gözlüm, das heißt, also Deniz heißt Meer, Gözlüm heißt die mit den Meeresaugen, wenn man es so übersetzt, wenn es wirklich wortwörtlich richtig rüberkommt, natürlich eigentlich nicht. Und er sagt halt, wie kannst du es ohne mich aushalten? All Liebesliedern. Und das mit den Sternen,
ja,
das hat mir echt schwer jetzt gerade zu übersetzen.
Vielleicht unter all den Sternen des Himmels bist du der Stern für mich?
Ja, so in die Richtung, kann man sagen, ja.
Die Frau mit den Meeresaugen ist auch sehr poetisch.
Ja, sehr. Blau.
Man kann aber auch, Meeresaugen kann man auch anders. Ich meine, das Meer kann auch grau sein, das Meer kann
schwarz.
Ja, es kann Weite haben, es kann Tiefe haben. Also Meeresaugen können ja auch Augen sein, die Leidenschaft vermitteln, weil das Meer kann aufgewühlt sein. Es kann Tiefe vermitteln, es kann Endlosigkeit vermitteln.
Einiges.
Ja.
Mir fällt da immer gleich die blauen Augen ein, ich weiß nicht. Weil, warum? Weil die
haben die
Damen,
da blaue Augen?
Ja, die haben sehr, also es gibt viele mit blauen Augen dort, die sind auch eher hellhäutig.
Mhm.
Also sehr hell, auch viel blond.
Mhm. Da am Schwarzen Meer.
Am Schwarzen Meer, ja.
Aber die sprechen auch einen türkischen Dialekt da.
Genau.
Ja, das
der ist manchmal unverständlich ist.
Wie bei uns.
Ja.
Ja, es ist auch irgendwie spannend, wie viele verschiedene Menschen auch in einem Land leben können. Also man hat so eine bestimmte Vorstellung, aber wenn man genau hinguckt, ist es sehr divers. Aber jetzt werde ich wieder philosophisch, und dabei wollten wir doch eigentlich erzählen, was es denn jetzt ist, dieses Auberginenpüree.
Ja, jetzt würde ich sagen zum Mitschreiben, aber für die Auto fahren, das ist natürlich sehr schwierig. Aber man kann es bestimmt später dann noch auf der Homepage oder im Internet nochmal nachschauen.
Du kannst es ja, auf unseren Blog stellen, Bethülen.
Oder auf dem Blog, genau.
Und da kurz, du hast es ja hier, dann kannst du es vielleicht auch da, dann das kann man das nachlesen. Gell?
Genau, ja. So, für das Auberginenpüree brauchen wir, das mache ich auch zum ersten Mal jetzt hier mit den Zutaten, 2 bis 3 Auberginen, etwa 500 Gramm, 30 Gramm Butter, 30 Gramm Mehl, 200 Milliliter Milch, steht hier. 50 bis 75 Gramm geriebener Käse, also Kaschatkäse, wenn möglich, oder eben Emmentaler, man kann auch Parmesan nehmen. Hier steht eine Messerspitze Muskatnuss gerieben, Salz und frisch gemahlener Pfeffer. Das war jetzt für das Auberginenpüree. Und fürs Fleisch brauchen wir 600 Gramm Hähnchenbrust, oder man kann auch Hähnchenschenkel nehmen, 4 Esslöffel Olivenöl, 2 Zwiebeln fein gewürfelt, 1 Knoblauchzehe fein gewürfelt steht hier, hier steht 3 milde Peperoni-Schotten fein gewürfelt, hier steht türkische milde Peperoni-Schotten, ja.
Es gibt ja auch ganz scharfe, dann sind das wohl etwas sanftmütigere.
Werden hier die gemeint. Also ich mag es nicht so scharf, deswegen. 3 bis 4 Tomaten enthäutet und gewürfelt. 250 Milliliter Hühnerbrühe. Halben Teelöffel edelsüßes Paprikapulver. Salz und frisch gemahlener Pfeffer. Und einen halben Bund Petersilie fein gehackt. So, und wie geht das alles mit diesen ganzen Zutaten?
Ah,
also wir nehmen die Auberginen und waschen sie und stechen dann mit der Gabel rundherum, machen glaube ich so Löcher rein. Und dann wenden wir die Auberginen unter regelmäßigen Wenden grillen wir sie dann in einem vorgeheizten Backofen bei 220 Grad, etwa 30 Minuten lang, steht hier. Das geht jetzt nicht, das war jetzt falsch.
Also und zwar glaub, entweder,
ja, entweder man grillt sie oder man heißt es, genau. Ich bin eher für Grillen.
Es klingt leckerer.
Ja.
Also wahrscheinlich haben sie es damals so gemacht, dass sie die Dinger gegrillt haben.
Genau.
Das gibt schon auch einen leckeren Geschmack.
Und damit es einfacher geht, kann ich euch das jetzt mal ein bisschen vorlesen. Und zwar, sie sind fertig, wenn sie sich weich anfühlen, unter kaltem fließendem Wasser abkühlen und mit einem Küchentuch trocken tupfen. Auberginen schälen, grob hacken und in einer Küchenmaschine geben, fein pürieren und in eine Schale umfüllen. Danach für das Auberginenpüree in einer Pfanne Butter erhitzen, Mehl einrühren und bei geringer Hitze unter andauerndem Rühren 2 Minuten anschwitzen. Die Milch unter ständigem Rühren mit einem Schneebesen vorsichtig eingießen, klümpchenfrei schlagen und bis eine einheitliche Cremesauce entsteht, zum Kochen.
Mehlschwitze.
Genau, zum Kochen bringen, Auberginenpüree hineingeben, gut verrühren und noch einmal aufkochen, Hitze reduzieren und bei geringer Hitze etwa 5 Minuten köcheln lassen. Köcheln lassen, gibt's das Wort?
Ja.
Mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer würzen, dann noch den geriebenen Käse einrühren, Topfdeckel aufsetzen, Herd ausschalten und Auberginenpüree auf der noch warmen Herdplatte ruhen lassen. Und jetzt fürs Fleisch. Das Fleisch waschen und mit einem Küchentuch trocken tupfen. Fleisch grob würfeln. In einer Pfanne 2 Esslöffel Olivenöl erhitzen und das Fleisch rundherum scharf anbraten. Dann das Fleisch auf einen Teller herausnehmen. Restlichen Olivenöl in die Pfanne geben und Zwiebel darin glasig dünsten. Knoblauch und Peperoni hineingeben und weitere 2 bis 3 Minuten andünsten. Tomaten dazu und weitere 3 Minuten braten. Und nun das Fleisch wieder in die Pfanne, das wir herausgenommen haben, unterrühren und mit Hühnchenbrühe aufgießen und zum Kochen bringen. Die Hitze wieder reduzieren. Mit Paprikapulver, Salz und Pfeffer würzen und bei mittlerer Hitze etwa 5 Minuten köcheln lassen. Kurz vor dem Servieren Petersilie unterheben und zum Servieren auf den Teller zuerst ein paar Löffel vom Auberginenpüree geben und darüber das Fleisch verteilen, mit türkischer Pide oder Brot servieren und guten Appetit.
Das Afiatosun. Genau, wollte gerade sagen, nochmal.
Afiatosun.
Aha.
Ja, eigentlich geht's voll einfach, habe ich gerade gesehen.
Aber eigentlich ist es schon sowas, ich bin ja so ein Typ, ich hau immer Gemüse in den Topf rein und gebe Gewürze dazu.
Und rühre.
Und ich habe aber den Verdacht, dass das nicht ganz unerheblich ist, wann man was reingibt. Und das scheint hier eines der Geheimnisse zu sein von diesem Rezept. Also es wird ja erst gegrillt und dann wird es püriert und dann wird es nochmal gewürzt und dann wird es nochmal zum Durchziehen hintan und da wird das Fleisch anbraten und dann werden hinten nacheinander die Gewürze angebraten und dann aufgelöscht und abgelöscht und dann nochmal geköchelt und dies und das. Also ich glaube, das ist schon wichtig,
wie man das macht, wie es dann auch nachher schmeckt. Ne? Also es liegt auch eben, glaube ich, der Geschmack liegt darin, indem man es so lange dran arbeitet. Ja, ja, Auberginen müssen werden. Und
dann das mit der Mehlschwitze und das dann, also es leuchtet mir schon ein. Also Kochen ist halt schon auch eine Kunst, Backen das übrigens auch. Also ich mache ja immer, ich schmeiß alles auch wieder in eine Schüssel, rühre rum und fülle das dann in irgendwelche Backförmchen.
Genau, so bin ich auch.
Und dann habe ich aber neulich einen Blog gelesen von so einer Hobbybäckerin und das ist gar nicht so, gell? Die macht es, da wird akribisch beschrieben, was man hintereinander reingibt wie man das schlägt und
wie lange.
Und dann muss man es auch noch erhitzen und bevor man das dann alles fertig in den Backofen und dann wird es wieder aufgeschnitten und wieder was drauf und drüber und komm.
Also es ist toll, wenn sowas, so schmeckt ja auch am Schluss, also es ist wunderschön, aber eben man muss es wirklich drauf haben.
Mhm.
Man muss es vielleicht auch öfters probieren. Ich glaube, irgendwann kommt man rein. Wenn man das öfters machen würde, dann hat man auch so eine Routine und man macht es auch, glaube ich, gern danach.
Man weiß, man hat es denn im Handgelenk, wie man das machen muss.
Genau.
Oh, ich habe eine Freundin aus Österreich, die macht einen Achtelstand, nennt sie Sterzflammerie. Und ich weiß nicht, wie sie das macht. Die hat irgendwie so ein Maisgrieß in Kuckuck, Milch oder Sahne. Und dann muss das immer so geschlagen werden. Gell? Du, ich habe noch nie so was Köstliches gegessen. Das ist wie so ein Schaum, so ein Süß. Oh. Okay, das ist also zum Thema, man muss es im Handgelenk haben.
Ja.
Und vielleicht ist es auch tatsächlich so, dass so eine königliche Küche, ich meine, inzwischen haben wir eine Demokratie, inzwischen haben wir Marktwirtschaft, da werden auch Sachen entwickelt, dass so eine königliche Küche schon auch Erfordernisse hat, die über das hinausgehen, was eine Hausfrau eigentlich machen würde. Also ich denke, dass Frauen schon auch im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende rum experimentiert haben und dass es da auch Künstlerinnen gab, die ganze Gemeinschaft hingerissen haben mit ihren Kreationen. Aber dieses ganz, ganz Ausgefeilte, da braucht es denn schon so eine Anforderung dazu, irgendwie so eine königliche Küche, wo du halt die ganze Zeit irgendwie auch repräsentieren musst.
Ja, man muss auch sagen, also wenn Männer kochen, ist es anders und wenn Frauen kochen, ist es anders. Wenn jetzt da der Chefkoch wirklich...
Also das ist ein bisschen...
Ich finde, da schmeckt man schon was ab. Also wir haben so eine wie wir vorhin geredet haben von dem Handgelenk. Also es ist wirklich
es anderes. Es hat vielleicht auch was damit zu tun. Ich habe ja Ethnologie und EKW studiert. Und da gibt es einen Menschen namens... Oh Gott, jetzt ist mir der Name hinaus. Ich fasse es nicht. Mein Gehirn bricht zusammen. Er war mir unsympathisch, aber er ist ein großer... der Gründer des Strukturalismus.
Mhm.
Und der hat dann eben auch so Kategorien aufgemacht. Der hat geguckt, wie Menschen ihre Welt kategorisieren. Und da gibt es eben auch so eine Kategorie, dass der öffentliche Raum den Männern zugeordnet wird in unserer Kultur, also überhaupt in unseren patriarchalen Kulturen, und Frauen eher der private Bereich. Und es gibt auch eine Zuordnung, das Fleisch wird den Männern zugeordnet und das Gemüse eher den Frauen.
Okay.
Wie das mit den Süßigkeiten ist, das ist jetzt also so in der europäischen Kultur so, dass die eher den Frauen und Kindern zugeordnet werden und den Männern eher die würzigen Sachen. Und das ist dann aber auch so erkennbar, das ist sogar im privaten Bereich so, dass Männer eher für den öffentlichen Event kochen. Also die machen so ein Event-Kochen, wie man heute sagt. Also wenn dieses Essen eben auch was repräsentiert, vor der Gemeinschaft. Also zum einen grillen sie gern, stehen mit ihrem Grillschürzle da. Zum anderen gibt's aber eben auch dieses, ich lade meine Freunde ein und koch.
Mhm.
Oder ich koch für ein Fest oder so. Und da zeigen die dann auch ihr Können. Das heißt, die legen da auch ihre repräsentative Rolle rein in dieses Essen.
Ja. Frauen machen das nicht so arg vielleicht wie die Männer, oder?
Frauen machen das immer. Sie kochen immer.
Also ne, ich meine jetzt vom Repräsentativen. Also
wenn die Frau,
weil sie es eh können
wenn die
oder
Frau
so.
als Köchin arbeitet oder wenn sie einen besonderen Stolz hat als Köchin, denke ich schon auch. Oder als Bäckerin. Also es gibt ja Frauen, die sind sehr bekannt für ihre Koch- oder Backkünste. Aber ich denke, dass wenn Männer das machen, da ist nur was anderes dabei. Also da ist auch ein bisschen dieser männliche Stolz dabei, die halt was auch mit den Geschlechterrollen zu tun hat. Das ist meine Theorie dazu.
Ja, ist auch ein anderer Blickwinkel.
Also ich versuche halt die Sachen immer in Verbindung mit dem Hintergrund zu sehen, also mit dem gesellschaftlichen Hintergrund. Und Essen ist eigentlich was, ich habe mal in der EKW was gelesen, da meinte einer, naja, es gibt so wichtiges Essen, das ist irgendwie konnotiert. Also konnotiert heißt, das hat eine symbolische Bedeutung. Aber dann gäbe es so Essen, das hätte keine Bedeutung. Das ist Blödsinn, weil Essen hat immer eine Bedeutung. Also auch das Essen, das nur als wie die Kartoffeln auf dem Tisch, die haben dann die Bedeutung, das ist das Alltagsessen. Also es gibt Sachen, die sind aufgeladen mit Alltagsessen. Das ist so das Essen, das man so hat, wenn man nicht viel Geld hat, arme Leute essen. Oder das Essen, das man hat, wenn man nicht viel Zeit hat. Und es gibt das Essen, das man hat, wenn man einen besseren Event hat. Oder das Essen, das man macht, um seine Liebe auszudrücken. Oder das Essen, das man für seine Kinder macht. Das hat alles eine Bedeutung. Und hier haben wir jetzt also Essen, das für einen Herrscher, Paar, wobei sie eben nicht seine Frau ist, sondern eben eine Vertreterin von einer anderen Kultur, von einem anderen Herrscherhaus und die beeindruckt werden sollen. Die beiden Chefköche haben zusammen was kreiert, so zumindest die Geschichte. Du hast gesagt, hättest sie auch nochmal anders gelesen, die Geschichte. Gibt es da Varianten davon?
Ja, nur habe ich gestern die ganze Zeit darüber nachgedacht, war das jetzt wirklich dieses Gericht, war das jetzt wirklich dieses Gericht oder war es irgendwie was anderes? Aber ich kam auch auf gar keinen anderen Namen, wo ich jetzt hätte sagen können, die Geschichte passt jetzt dazu.
Ja.
Aber ich habe sie auch im Internet nicht gefunden. Ich hatte sie in irgendein von meinen Büchern gelesen. Und es war so, dass der Sultan, also die sind ja damals auch nachts zum Beispiel oder abends rausgegangen, indem sie ihre Sultankleidung ausgezogen haben und normale
Ah,
Städtekleidung angezogen. Ich weiß
das,
nicht,
was
ob man.
man Harun al-Raschid, wie auch immer es sich ausspricht, nachsagt, dass er verkleidet, sich abends verkleidet unter sein Volk mischte,
Genau.
um zu hören, was sie über ihn sprechen. Aber weil er ein weißer Herrscher war, war er keiner, der sein Volk ausspioniert hat, um es denn hinzurichten, sondern er wollte wissen, ob das Volk zufrieden ist mit
Und ob
seinen
sie Sorgen
Gesetzen.
haben oder irgendwelche
Genau.
anderen Probleme und wie das Volk überhaupt lebt, um das auch immer wirklich zu sehen. Und das haben die auch immer öfters gemacht, auch im Osmanischen Reich. Und da ist halt eines Tages, ich weiß auch nicht, welcher Sultan es war, nur hatte ich es halt gelesen, der ist halt nachts raus, also nachts oder abends, ich weiß jetzt nicht, oder tagsüber kann auch sein. Ich meine, viele Leute haben den Sultan ja auch nicht gesehen oder auch nicht gekannt,
Ja,
wirklich. Ich meine, als
gab ja
Volk.
noch kein Fernsehen, da
Genau.
drang ja nicht jeder zum Herrscher vor und vielleicht sah man ihn mal bei einer Pro irgendeinem Umzug oder winken aus seinem Balkon, zumindest bei uns in.
Oder eben bei einem Gespräch oder ich weiß es nicht, aber eher weniger würde ich jetzt sagen. Man hat ihn eben sehr selten gesehen, hat man ihn auch deswegen auch vielleicht nicht erkannt. Und dann ist er halt zu einem, hat man, ist er glaube, wurde er von irgendjemandem eingeladen. Es kam dazu, dass er, ich weiß nicht, wie es dazu kam, aber er war dann auf einmal bei jemand Ärmerem im Haus eingeladen und der hat dann für ihn was gekocht. Und aber er hatte eben nicht so viel.
Ja.
Und mit dem, was er hatte, hat er dann eben ein Essen gemacht und hat es dem Sultan serviert. Er wusste natürlich nicht, dass er der Sultan ist. Und dem Sultan hat das Essen so gut gefallen, dass er eben da auch gesagt hat, also mir hat das Essen voll gefallen. Und ich glaube, er hat auch dort vielleicht auch gesagt, dass er der Sultan ist. Und dadurch hat man gesagt, ja, dieses Essen wird Hünkar Beende heißen.
Okay.
Ich finde diese Geschichte
Ich finde
wiederum
die
viel schöner als die
viel schöner.
erste.
Ja. Eigentlich denke ich, dass dieses Essen wahrscheinlich irgendwann von jemandem gemacht wurde und viel, oder einfach so lecker war, dass man gesagt hat, das Essen ist so lecker, das würde auch dem Sultan schmecken.
Genau.
Und dann hat man sich eine Geschichte ausgedacht. Das Motiv wurde immer wieder verändert.
Ja. Aber ich finde die zweite Geschichte viel schöner, also weil ich meine, der Sultan kümmert sich ja auch eben dann um sein Volk und schaut danach und
Es hat es hat eigentlich zwei moralische oder zwei Werte vermittelt, die zweite Geschichte. Die vermittelt einmal ein kluger Politiker, heute hört auf sein Volk. Das ist genau das, was vor einiger Zeit ein Journalist, der Herr Nübel, uns hier erzählt hat. Rainer Nübel, jetzt ist der Name wieder da. Dass die Politiker mehr aufs Volk hören sollen, also mehr horchen sollen, was die Menschen eigentlich wollen. Und das erzählt die Geschichte eigentlich. Ein kluger Politiker, da war ein Herrscher, geht in sein Volk und hört dem Volk zu. Und der andere Wert ist, dass es ein einfacher Mensch ist, der nicht so viel hatte, dem es glückt, ein so gutes Essen zu machen, dass selbst der Sultan erfreut ist.
Und eben es wertschätzt. Und vielleicht auch so, vielleicht ist auch das Essen dadurch ins Palast gekommen. Und
dass auch dieses an sich Essen mit Zutaten, die nicht jedem zustehen, aber zumindest zu festlichen Gelegenheiten, weil wir haben ja vorher gerade gesagt, dass Fleisch eben auch für das einfache Volk nicht so erreichbar war, genau wie bei uns früher hier auch. So groß sind die Unterschiede da nicht. Das ist also so was wie ein Hühnchen oder so, das war schon was Besonderes, ein Hühnchen zu kochen. Während Auberginen wahrscheinlich eher so ein häufiges Essen ist. Aber wenn man es halt richtig macht, dann wird es was ganz Leckeres.
Jetzt habe ich so Lust auf Auberginen bekommen. Hier läuft schon der Saft.
Jetzt haben wir noch eine Musik spielen, bevor wir das nächste...
Was gibt's denn? Es muss jetzt ein bisschen dazu passen.
Ja. Schnell, schnell, schnell. Sie werden ungeduldig. Sophie ist was ganz anderes.
Ja, wir können es mal probieren, Sophie.
Okay. Probieren wir es. Das ist jetzt Sophie-Musik.
Das ist Sophie-Musik.
Essen die denn auch? Das sind ja so spirituelle Menschen eher. Das sind eher so Mystiker, gell? Die Sufis.
Ja, also die eben sich längere Zeit mit dem Beten beschäftigen. Das ist jetzt das ist diese lange Flöte.
Ah, okay.
Dafür braucht man viel Luft. Das weiß ich. Also es gibt wenig, ich glaube, es gibt, also man muss wirklich dran arbeiten, um dieses Nee auch sehr schön spielen zu können.
Kann Musik das Böse bekämpfen? Jetzt habe ich gerade wieder angefangen rum zu philosophieren. Gibt es das Böse oder ist das Böse nur etwas Gutes, das aus der Balance gekommen ist? Und wieder, wenn man es wieder zurückbringt. Aber das ist, ich fand, fabelhafte Musik. Die rührt was an. Nicht mein Essen. Ich habe ja ein bisschen rumgeguckt und habe gedacht, naja, vielleicht muss ich ja auch was dazu sagen, aber ich glaube, ich muss gar nichts dazu sagen. Essen spielt in Geschichten auch oft eine Rolle, dass es so das Essen das Gute hervorholt, weil es auch dieses auch etwas anrühren kann. Man sagt ja, Liebe geht auch durch den Magen. Also ein gutes Essen, das hebt immer das Gemüt und ist eigentlich auch was ganz Wunderbares, wenn man es wirklich wahrnimmt, was es bedeutet, dass man etwas zu essen hat, dass man etwas Gutes zu essen hat, dass man es liebevoll zubereiten kann. Und du hast jetzt hier was, das war das, von dem ich erzählt habe, da hat es den Imam umgehauen.
Genau.
Und es ist auch eins von diesen Sachen, wo man die Worte nicht richtig übersetzen kann.
Also Imam ist ja Imam und Bayilde ist umgefallen. Aber Bayilde benutzt man auch im Sinne von, es hat ihm jetzt nicht wortwörtlich umgehauen, sondern es hat ihm innerlich umgehauen. Und also es war wunderschön, so nach dem Motto.
Er war hingerissen.
Genau. Er war so richtig entzückt von dem Gericht. Also so kann man es sehen.
Vor Begeisterung aus den Pantoffeln gehauen.
Genau, so, ja. Also es hat zwei Bedeutungen. Man kann es so sehen, aber auch so. Und am Schluss der Geschichte werden wir es auch erkennen. Und zwar handelt es sich um einen Imam. Und es war auch immer sehr wichtig natürlich, wenn man einen Imam als Gast daheim hatte. Und man sagt, das spielt sich in Konya ab. Und der Imam war ganz normal beten in der Moschee wegen dem Abendgebet. Und dann wurde er von einem von einer Person eingeladen, also nach Hause zum Essen. Und der Imam hat gesagt, okay. Aber die Frau von dem Mann hat an dem Tag Wäsche gewaschen und konnte deswegen nicht kochen. Und sie wusste natürlich nicht Bescheid, dass der Imam kommt. Ich meine, es gab ja kein Telefon, wo man sagen konnte, hey, der Imam kommt, jetzt muss was kochen. Nee.
Das war mal wieder so typisch, gell? Mein Mann macht Sachen, wo er mir nichts davon erzählt und ich stehe denn da.
Genau. Und dann war halt der Imam zu Gast und die Frau war natürlich sehr aufgeregt und hat gesagt, ja, was soll ich jetzt machen? Und hat schnell ein Gericht aus gefüllten Auberginen in Olivenöl vorbereitet und hat es ihm serviert. Und wir reden hier von Olivenöl, Öl. Und wenn man zu viel Öl isst, kommen wir gleich drauf. Und dann hat der Imam das Essen gegessen und der Mann kam danach, nachdem sie das Essen gegessen haben, kam zu einer Frau und hat gesagt, mach dir keine Sorgen, meine Liebe, der Imam war entzückt vor dem Gericht. Also dem Imam hat es gefallen. Und jetzt überlegt man natürlich, hat sie ihn jetzt umgehauen, weil er zu viel Öl im Gericht hatte? Oder hat es ihm wirklich gut geschmeckt? Aber natürlich, es hat ihm gut geschmeckt. Ich meine, so wie Öl haut jetzt auch nicht um. Und wenn, er kommt wieder zu sich. Und ja, und jetzt noch, wie es gemacht wird. Mhm. Die Zutaten. Für Imam Bayilde, für 6 Personen steht hier, 6 mittelgroße Auberginen, 6 Zwiebeln, 15 Knoblauch, 5 Zehen Knoblauch, nicht 15, 5 reife Tomaten, 1 Bund Petersilie, hier mag es jemand mit Bio, deswegen steht hier immer Bio-Tomate und Bio-Petersilie, muss nicht sein, 2,5 Tassen Olivenöl, Salz und Pfeffer. Und wie wird Imam Bayilde vorbereitet? Und zwar, zunächst sollen die Auberginen gründlich gewaschen werden, dann werden sie längst 4 bis 6 Mal in einer Breite von 1 Zentimeter geschält, sodass sie danach gestreift sind. Bis zum Füllen sollten die Auberginen in Salzwasser gelegt werden, damit sie nicht braun werden. Nun wird die Füllung zubereitet, die Zwiebel schälen und in große Scheiben schneiden, dann den Knoblauch schälen und jede Zehe vierteln, den Tomaten die Haut abziehen und sie würfeln, das Öl in einer Pfanne erhitzen und die Zwiebeln darin anbraten. Sobald sie eine goldbraune Farbe haben, wird der Knoblauch hinzugegeben. Jetzt kommen die geschälten und gewürfelten Tomaten dazu, mit Salz, Pfeffer und der gehackten Petersilie würzen. Das Ganze etwas einköcheln lassen. Nun können die Auberginen aus dem Salzwasser genommen und an einer Schälstelle eingeschnitten werden. In den Spalt die Tomatenfüllung geben und die Auberginen in einen Bräter legen. Etwas Wasser dazugießen und ca. 45 Minuten bei 160 Grad backen. Guten Appetit, Afiat Osun. Genau. Das geht, glaube ich, schneller als das andere, oder?
Ja, ich meine, sie hat ja auch nicht viel Zeit. Sie hat ja Wäsche gewaschen und musste dann also was möglichst Hinreißendes zaubern. Und sie hat Mordsgeschütze aufgefahren. Also ich bitte dich, 6 Auberginen, 5 Knoblauchzehen, 6 Zwiebeln, mein
das
lieber Schieber.
Das muss man an einem Samstagabend essen, um Sonntag daheim zu sitzen und am Montag ganz normal wieder rauszugehen.
Und das Ganze dann in Olivenöl,
Vielleicht haut es einen wirklich um, wenn man, ja, ich glaube, es ist nicht nur Olivenöl, sondern auch Knoblauch und Zwiebel.
Aber es klingt gut, ja?
Ja.
Da hat sie wirklich ihre Geschütze aufgefahren. Aber ich frage mich, was denn die Gemeinde von dem Imam dazu gesagt hat, wenn er denn da mit Knoblauch und Zwiebeln verköstigt da stand.
Obwohl ja, also Knoblauch ist ja wirklich gesund. Ne? Das, also wenn es jemanden ausmachen würde, würde ich jeden Tag eine runterschlucken sogar. Also, aber das ist nicht verkraftbar.
Ja, aber es ist wirklich gesund. Es ist auch gut in der Erkältungszeit jetzt Knoblauch.
Ja.
Aber weißt du was, wir sind schon am Ende der Sendung, weil wir haben heute kommt eine Live-Sendung. Der Achalmritter kommt. Und da steht er schon unter. Und wartet. Wir müssen uns verabschieden, Betül.
Ja, leider.
Ja, du hattest ja eigentlich nur mehr, gell? Aber ich hoffe, euch hat's gefallen, weil es wird nämlich nochmal eine Stunde geben. Und zwar wird's da um die Architektur gehen.
Genau, von und Mima Sinan.
Das ist auch ein ganz faszinierendes Thema. Ich freue mich schon drauf. Tja, da können wir euch keine Bilder zeigen. Da könnten wir euch jetzt nicht das Gericht durch den Äther schieben. Aber also, Ha, ich fand's toll. und vielleicht wird uns die Betül das Gericht und die Geschichten nachher noch auf den Blog stellen. Ich hoffe es doch.
Ja.
Ja, muss ich eh machen. Weil wir brauchen ja, sonst ist das immer das Interview. Du musst dein eigenes Interview draufstellen. Okay, das gibt es dann heute Nachmittag. Und morgen gibt es die Wiederholung. Und am Freitag gibt es einen Gast.
Zwei sogar.
Mhm.
Ja, zwei Studentinnen von Tübingen, von der Uni. Ja, sie werden uns ein bisschen über ihren Studiengang und über das Leben als Student in Tübingen erzählen. Und die Studiengänge verrate ich jetzt nicht. Lasst euch überraschen.
Okay. Ja, es verabschieden sich hier am Mikrofon auf der 96,6 der Wüstenwelle, dem Lokalmagazin am Montag, mit dem Lokalmagazin am Montag, einmal die Elvira. Und die Betül sucht euch jetzt gerade noch eine schicke Musik raus.